Ihr dürft schon mal aufschlagen. Offenbarung Kapitel 2. Wenn eine Bibel dabei hat, wenn nicht, wir haben hinten noch auf dem Büchertisch, falls jemand braucht. Jedes Mal, wenn der Günther mich fragt, ob ich predigen mag, ob ich hier die Bibel oder ja, lernen will, bin ich eigentlich im Vorhinein immer, ja, ich will. Und jedes Mal, wenn es dann darum geht, die Vorbereitungen zu machen, dann ist es immer so irgendwie eine Zeit, wo ich da hocke und nicht genau weiß, was soll ich machen, welche Bibelstelle ist für uns gedacht, was will Gott, was wir heute hören, heute Morgen, was hat er für uns? Und ich habe letzte Woche, als der Günther hier das letzte Mal gepredigt hat, hinten in der Reihe gehockt und ich habe mich gefragt, Gott, was ist es, was du für diese Gemeinde hier hast? Und ich habe mich dann auch gefragt, wenn Gott uns als Gemeinde einen Brief schreiben würde, so wie er der Gemeinde oder den Gemeinden in der Offenbarung Briefe geschrieben hat, was würde er zu uns schreiben? Was sind die Dinge, die er über uns sagen würde? Was sind die guten Dinge, die er sagen würde? Was sind die schlechten Dinge, die er sagen würde? Wo müssten wir wachsen? Wo müssten wir vielleicht lernen, Dinge loszulassen? Was wäre es, was Gott sagen würde? Ich bin ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung. Ich wäre froh, wenn ich es wüsste, dann könnte ich es jetzt hier einfach auf den Punkt bringen und sagen. Es gibt Dinge oder Ansichten, die ich vielleicht habe, die vielleicht aber auch nicht jeder mit mir teilt. Es gibt Dinge, wo ich sagen würde, da müssten wir was machen. Und dann sagen wieder andere, nee, da sehe ich das anders. Im Endeffekt weiß ich es nicht. Im Endeffekt ist es Gott allein, der die klare Sicht hat der Dinge. Und er weiß, wo wir wachsen müssen, was uns betrifft. Im Endeffekt ist eine Gemeinde besteht aus den Gemeindemitgliedern oder aus den Leuten, die in die Gemeinde gehen. Es sind wir Menschen, die ein Leib sind. So wie Paulus beschreibt, ne, dass es ist ein Körper mit mehreren Gliedern. So bilden wir als Glieder eine Gemeinde. Und es fängt bei uns in den Herzen an. Wir können nicht sagen, hier die Gemeinde als Großes und Ganzes muss irgendwas tun, sondern wir müssen in unseren Herzen was tun. Oder Gott vor allem muss in unseren Herzen was tun. Und ich habe gedacht, es wäre nicht verkehrt, uns die Warnungen durchzulesen, die Gott an die Gemeinden in der Offenbarung geschrieben hat. Diese Dinge, die Gott genannt hat bei den Gemeinden dort. Vielleicht ist da der ein oder andere Punkt dabei, der auch uns anspricht. Oder der ein oder andere Punkt, der uns ermutigt. Oder wo wir einfach merken, ja, hier ist was, wo wir vielleicht was anders machen sollten. Der erste Brief, oder der erste Punkt, im ersten Brief ist ein Punkt, den man so oft gehört hat, gerade wenn man sich öfter mal Predigen anhört. Man hört immer wieder, ja, du hast die erste Liebe verlassen oder du bist nicht mehr so voller Feuer, wie du es vielleicht früher mal warst. Ich habe das schon mal gehört bekommen, dass, als ich aus Peru zurückgekommen bin. Ich war auf einer Bibelschule dort und alle haben gesagt, boah, Benni, du bist so voller Feuer und alles, was du machst, keine Ahnung. Und dann ein Jahr später kam einer zu mir, irgendwie ist es bei dir nicht mehr so, wie es mal war. Und ich habe mir gedacht, ja, hat er recht oder was ist da los? Habe ich tatsächlich die erste Liebe verloren? Aber was ist das, was hier Jesus wirklich meint? Lasst uns lesen im Kapitel 2 in der Offenbarung, ab Vers 2. Jesus sagt, ich kenne deine Werke und deine Bemühungen und dein standhaftes Ausharren und dass du die Bösen nicht ertragen kannst. Und du hast die geprüft, die behaupten, sie seien Apostel und sind es nicht und hast sie als Lügner erkannt. Und du hast Schweres ertragen und hast standhaftes Ausharren und um meines Namens willen hast du gearbeitet und bist nicht müde geworden. Das sind die Ermutigungen, das sind die guten Dinge, die Jesus hier sagt über die Gemeinde. Dann sagt er aber in Vers 4, aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Bedenke nun, wovon du gefallen bist und tue Buße und tue die ersten Werke, sonst komme ich rasch über dich und werde deinen Leuchter von deiner Stelle wegstoßen, von seiner Stelle, wenn du nicht Buße tust. Jesus hat gegen die Gemeinde, dass sie erst ihre erste Liebe verlassen haben. Vorher haben wir gelesen im Vers 3, dass sie nicht müde geworden sind, dass sie viel gearbeitet haben, dass sie viele gute Dinge wahrscheinlich getan haben. Es war ein Lob, was Jesus ausgesprochen hat. Wir können als Christen so viel Gutes tun, wie wir wollen. Wir können rausgehen auf die Straßen, wir können Leuten helfen, wir können ganze Kirchen bauen, wir können alles Mögliche an Arbeit leisten. Aber wenn wir das ohne Liebe tun, dann ist es nichts. Der Paulus hat geschrieben im 1. Korintherbrief, im Kapitel 13, hat geschrieben ab Vers 1, wenn ich in Sprachen der Menschen und der Engel redete, aber keine Liebe hätte, so wäre ich ein tönendes Erz oder eine klingende Schelle. Es wäre einfach nur irgendein paar Töne, die da von sich gegeben wären. Und wenn ich Weissagung hätte und alle Geheimnisse wüsste und alle Erkenntnis, und wenn ich allen Glauben besäße, sodass ich Berge versetzte, aber keine Liebe hätte, so wäre ich nichts. Und wenn ich alle meine Habe austeilte und meinen Leib hingäbe, damit ich verbrannt würde, aber keine Liebe hätte, so nützte es mir nichts. Egal, was wir machen, egal, wie gut es ist, egal, wie gut wir uns dabei fühlen, wenn wir das ohne Liebe tun, dann ist es wertlos, dann ist es nichts. Es ist nutzlos, so beschreibt es Paulus. Ich denke, die Liebe, die wir brauchen, ist die Liebe zu Gott. Paulus beschreibt in den Versen hier drauf, was die Liebe alles mit sich bringt oder was die Liebe bedeutet. Das Interessante ist, wir lesen hier von keinem Gefühl oder von keinen, wie soll ich sagen, ja, Gefühlen, von Hormonen oder irgendwas, wo man sich vielleicht verliebt fühlt oder irgendwie was Besonderes in sich spürt. Er redet von ganz praktischen Dingen, wie zum Beispiel, dass die Liebe sich nicht aufbläht oder dass die Liebe nicht prahlt, dass sie nicht unanständig ist, dass sie geduldig ist und so weiter. Wir brauchen eine Liebe zu Gott hin. Und das ist was, was ich im Kaktus mittlerweile fast jede Woche predige. Wie wir mehr Liebe bekommen können für Jesus. Und ich hab mir das so vorgestellt, stellt euch vor, vielleicht zwei Jugendliche, ein Jungen und ein Mädel, und die beiden lernen sich kennen und die finden sich gegenseitig attraktiv. Und die beiden fangen an, ein bisschen miteinander zu quatschen, die lernen sich kennen. Und auf einmal, wie als käme es aus Heiter auf dem Himmel, sind die beide ineinander verschossen und die Gefühle, die steigen bis irgendwo da oben. Und die sind einfach total ineinander verknallt. Dann lernen die sich vielleicht ein bisschen besser kennen und die Gefühle sind immer noch da. Und vielleicht heiraten sie sogar früher oder später. Und das kommt alles an einen Punkt, wo auf einmal die Gefühle nicht mehr da sind. Dieses Verliebtsein ganz am Anfang. Und dann lernen die beiden sich wirklich kennen, was es wirklich bedeutet, mit dem anderen zu leben. Wenn die Gefühle auf einmal weg sind, wenn man auf einmal wieder eine klare Sicht hat und nicht verblendet ist durch die Gefühle. Die beiden lernen sich kennen und merken auf einmal, oh, der ist doch ganz anders, als ich gedacht habe. Dieses Denken von wegen, boah, ist der attraktiv oder so, geht vielleicht auch dahin, man gewöhnt sich an die Schönheiten. Alles, was so besonders war, ist auf einmal weg. Ich will nicht sagen, dass es genauso ist mit uns und mit Gott, aber es ist ähnlich. Wenn wir oder wenn ein Christ sich bekehrt, wenn er zu Gott findet, zu Jesus findet, dann ist er erfüllt mit Liebe. Und manche sind so drauf, dass sie in die Welt gehen müssen und allen Menschen erzählen müssen von dem, was sie gerade erlebt haben mit Jesus. Aber was passiert, wenn ein Christ auf einmal keine Gefühle mehr hat für Gott? Was ist, wenn alle diese Gefühle auf einmal im Keller sind? Man fühlt sich wie in der Wüste. Vielleicht wie Jesus, als er in der Wüste war. Und einfach alles, was an Gefühlen da war, dieses Verliebtsein in Jesus, ist auf einmal weg. Was ist dann? Bedeutet es, dass der Heilige Geist von uns gewichen ist oder dass wir auf einmal in Sünde leben oder was? Das glaube ich nicht. Ich glaube vielmehr, dass Liebe einfach viel mehr als ein Gefühl ist. Und dass Jesus diese trockenen Zeiten für uns benutzt, damit wir sehen, wo unser Herz wirklich steht. Ob wir nur Jesus lieben, für ihn unser Leben hingeben, wenn wir uns danach fühlen. Ob wir so Feuer und Flamme sind für Jesus. Oder ob wir das auch tun, wenn wir mal uns nicht danach fühlen. Und dann ist es dran, Entscheidungen zu treffen. Zu sagen, ich bin geduldig. Ich warte darauf oder ich vertraue darauf, dass Jesus trotzdem in meinem Leben ist. Wenn ich das vielleicht gerade nicht spüre. Und nochmal das Beispiel zu bringen, von wegen die Jugendlichen, die vielleicht irgendwann geheiratet haben. Wenn die beiden sich wirklich kennen und dann trotzdem diese Entscheidung treffen, miteinander zu sein, dann ist es eine ganz andere Basis von Liebe. Ich denke, für uns und mit Gott ist es so wichtig, dass wir Gott kennen und dass wir wissen, wer unser Gott ist. Und je mehr wir Gott kennen, desto mehr werden wir wirklich lernen, ihn zu lieben. Die Bibel sagt, dass wir zuerst lieben können, weil Gott uns geliebt hat. Die Bibel sagt, dass Jesus Liebe ist, dass Gott Liebe ist. Und das ist dann eigentlich schon ein logischer Schluss. Wenn wir die Liebe besser kennenlernen, dann werden wir automatisch mehr lieben können. Die erste Liebe. Wie können wir zu dieser ersten Liebe zurückkommen? Ich denke, es ist ganz einfach auf der einen Seite und trotzdem kostet es vielleicht Disziplin. Aber ich denke, der Knackpunkt ist es wirklich zu sagen, wie gut kenne ich Jesus? Und will ich ihn besser kennenlernen? Und dann fängt es bei uns zu Hause an. Da fängt es damit an, wie ich meinen ganzen Tag gestalte. Dann fängt es damit an, wie ich Bibel lese. Ob ich mich hinhocke und Bibel lese, damit ich ein gutes Gewissen habe, oder ob ich die Bibel lese, um mehr von Gott zu erfahren, um ihn besser kennenzulernen. Was mir gerade dazu einfällt, der Günther hat hier mal vorgeschlagen, so eine Art Jüngerschaft zu machen, über so eine bestimmte Art und Weise. Ich habe mich mit dem Dirk einmal getroffen und wir wollen genau das Gleiche machen. Wir haben uns rausgesucht, dass wir durch ein Buch lesen wollen und jeder für sich so ein paar einfach Notizen aufschreibt über das, was wir lesen, dass wir dann wieder zusammenkommen und uns einfach darüber unterhalten. Ich habe damit angefangen zu Hause und ich habe Kapitel für Kapitel gelesen, habe einfach aufgeschrieben für mich selbst, was mich da anspricht, was in die heutige Zeit übertragbar ist und wie Gott einfach diese Dinge, die damals passiert sind, auf heute für mein Leben übertragen kann. Und es ist so eine gesegnete Zeit gewesen, alles, was ich gelesen habe. Und ich habe mich tatsächlich gefühlt, als wäre ich im siebten Himmel wieder gelesen während meiner stillen Zeiten. Ich will euch eigentlich nur ermutigen an dem Punkt, dass ihr, wenn ihr die Bibel lest, dass ihr es nicht einfach nur so macht, sondern dass ihr im Hinterkopf behaltet, wirklich Gott besser kennenzulernen. Wir haben in der Bibel schwarz auf weiß, was Gottes Wille ist, was seine Charaktereigenschaften sind. Und wenn wir die Bibel lesen, dann können wir Gott besser kennenlernen. Und dann werden wir wirklich lernen, Jesus zu lieben. Im Vers 5 steht noch, bedenke nun, wovon du gefallen bist und tue Buße und tue die ersten Werke. Manche Dinge leben sich vielleicht so in unserem Leben ein, wo wir Dinge tun, die nicht richtig sind, wo wir uns aber irgendwie damit abgefunden haben mittlerweile und vielleicht auch gar nicht so den Eindruck haben, dass es ja so schlecht ist. Weil wenn wir zurückdenken und vielleicht geht es euch da genauso wie mir, wenn es irgendeine Sache gibt, wo ich am Anfang genau gewusst habe, das ist falsch, was ich mache. Und ich habe es doch getan und dann habe ich es immer wieder getan und irgendwie spielt sich das ein und ich fühle mich auf einmal nicht mehr verkehrt mit dem, was ich mache. Aber denke an die ersten Werke und denke an den Anfang. Und denke an das, was Gott uns gezeigt hat. Und dann tue Buße und tue die ersten Werke wieder. Die nächste Gemeinde, über die ich sprechen will, ist die Gemeinde in Pergamus, ab Vers 12. Lese ich vor, ab Vers 13. Ich kenne deine Werke und weiß, wo du wohnst, da, wo der Thron des Satans ist, und dass du an meinem Namen festhältst und den Glauben an mich nicht verleugnet hast. Auch in den Tagen, an denen Antipas, mein treuer Zeuge war, der bei euch getötet wurde, da, wo der Satan wohnt. Aber ich habe ein weniges gegen dich, dass du dort solche hast, die an der Lehre Bileams festhalten, der dem Balak lehrte, einen Anstoß zur Sünde vor die Kinder Israels zu legen, sodass die Götzenopfer aßen und Unzucht trieben. So hast du auch solche, die an der Lehre der Nikolaiten festhalten, was ich hasse. Tue Buße, sonst komme ich rasch über dich und werde gegen sie Krieg führen mit dem Schwert meines Mundes. Hat wieder ein paar gute Dinge genannt. Und im Vers 14 und im Vers 15 lesen wir, dass die Gemeinde an der Lehre des Bileams und an der Lehre der Nikolaiten festhielten. diese Lehren, um das grob zusammenzufassen, waren eigentlich Lehren, die im Alten Testament durch den Bileam, er hatte das Volk Israel verführt, Sünde zu tun, Unzucht zu tun, in Unzucht zu leben und von diesem Götzenopfer zu essen. Der Nikolaus, damals im Neuen Testament wiederum, hat den versucht klarzumachen, dass wir durch die Freiheit in Jesus tun und lassen können, was wir wollen. Und dass quasi, dass es okay ist, wenn wir dann mal irgendwie sündigen oder so, weil wir ja durch Jesus trotzdem gerettet sind. Es ist falsch. Es ist einfach schlicht und einfach falsch. Dazu braucht man eigentlich nicht mehr sagen. Alles, was uns in eine Richtung führt, wo wir denken, es ist okay, irgendwas Falsches zu tun, aus welchem Grund auch immer, es ist falsch. Wir lesen im 1. Korinther 10, Vers 13, glaube ich, ist es, wo es heißt, dass Gott mit jeder Versuchung zur Sünde einen Ausweg bringt, dass wir die Sünde nicht tun müssen. Und da steht jede Sünde. Es ist egal, ob es eine große ist, ob es eine kleine ist. Ob es uns vielleicht so vorkommt, als müssten wir es jetzt tun, ja? Vielleicht eine Notlüge mal einbringen. Nein, es ist falsch. Gott bringt mit jeder Versuchung zur Sünde einen Ausweg. Aber was ich mich auch gefragt habe, was vielleicht uns betrifft, gibt es irgendwelche Lehren bei uns in der Gemeinde, wo wir vielleicht in eine Richtung gehen, die von Gott weggelenkt ist? Auch da, ich weiß es nicht genau. Aber wenn ich mir betrachte, was heutzutage auch allein schon in den Schulen gelehrt wird, über Evolution und das ganze Thema, ich will da nicht zu tief reingehen, aber wir müssen aufpassen, was wir wirklich glauben. Wir müssen aufpassen, was wir an uns ranlassen, an Lehren von außerhalb. Wichtig ist, dass wir alles, was wir hören, mit der Bibel filtern. Und dass alles, was wir irgendwie, wo wir vielleicht Neues für uns annehmen, bevor wir das machen, und egal wer uns das gesagt hat, ob es vielleicht der beste Prediger ist, den wir vor Augen haben, oder sonst irgendwer, wenn das nicht mit der Bibel übereinstimmt, dann muss das von uns fernbleiben. Und dann auch wieder in Vers 16, tue Buße, sonst komme ich rasch über dich und werde gegen die oder gegen sie Krieg führen mit dem Schwert meines Mundes. Wir wollen nicht, dass Jesus hier zu uns reinkommt und sagt, dich und dich und dich nehme ich hier raus und keine Ahnung. Wir wollen, dass wenn Jesus hier reinkommt, dass er seine Freude hat an uns. Lasst uns alles, was wir glauben, was wir tun, was wir hier in der Gemeinde machen, durch die Bibel filtern. Als nächstes sehen wir die Gemeinde in Thyatira. Ab Vers 19, da heißt es wieder, ich kenne deine Werke und deine Liebe und deinen Dienst und deinen Glauben und dein standhaftes Ausharren. Und ich weiß, dass deine letzten Werke mehr sind als die ersten. Aber ich habe ein weniges gegen dich, dass du es zulässt, dass die Frau Isabel, die sich eine Prophetin nennt, meine Knechte lehrt und verführt, Unzucht zu treiben und Götzenopfer zu essen. Ich gab ihr Zeit, Buße zu tun von ihrer Unzucht, und sie hat nicht Buße getan. Siehe, ich werfe sie auf ein Krankenbett und die, welche mit ihr Ehe brechen, in große Drangsal, wenn sie nicht Buße tun über ihre Werke. Und ihre Kinder will ich mit dem Tod schlagen, und alle Gemeinden werden erkennen, dass ich es bin, der Nieren und Herzen erforscht. Und ich werde jedem Einzelnen von euch geben nach seinen Werken. Das Thema Unzucht wurde eben in der Gemeinde vorher schon genannt. Jesus redet da ganz krass drüber im Matthäus-Evangelium. Er sagt, alles, was uns zur Sünde verführt, sei es unsere Augen, sei es unsere Hände, soll man von uns nehmen. Die Augen rausreißen, die Hände abhaken. Im krassen Sinne gesagt. Und das sagt er zu dem Thema Ehebruch. Direkt nachdem er gesagt hat, hier, dass es schon Ehebruch ist, wenn wir einer Frau lüstern hinterher gucken. Alles, was uns zur Sünde verführt, muss weg. Wo fängt es an? Es fängt in unserem Herzen an, es fängt mit den Blicken an, es fängt mit unseren Gedanken an und es geht weiter. Und wenn wir das nicht schon im Vornherein irgendwo abhacken, dann werden wir in Sünde fallen. Und es ist interessant, in der Bibel lesen wir, dass wir dem Teufel Widerstand leisten sollen. Im Epheserbrief lesen wir, dass wir die ganze Waffenrüstung anziehen sollen. Ne, den Schild des Glaubens und so weiter. In Jakobusbrief lesen wir, dass wir dem Teufel widerstehen sollen und dass er dann von uns fliehen wird. Zu jedem Punkt, was geistliche Verführung angeht, sollen wir widerstehen und kämpfen. Aber es gibt einen Punkt, wo die Bibel uns sagt, dass wir fliehen sollen. Und da sagt Paulus zum Timotheus, fliehe den jugendlichen Lüsten. Wir sehen an Josef, dass er geflohen ist, als die Frau vom Potiphar mit ihm schlafen wollte. Wenn es ums Thema sexuelle Versuchung geht, dann müssen wir fliehen. Und es ist wahrscheinlich eines der aktuellsten Themen heute bei uns. Ich meine, wir lesen in den Geschichten wie Sodom und Gomorra, dass da Unzucht im höchsten Maße getrieben wurde. Aber heute unsere Gesellschaft, was das Thema angeht, es ist verrückt. Ich meine, man kann kaum noch auf Arbeit fahren, ohne irgendwie unterwegs schon versucht zu werden, durch die ganzen Werbeplakaten, was es da alles gibt. Und es ist krass. Und da sind wir extrem gefordert, einfach radikal zu sein und immer wieder unsere Augen unter Kontrolle zu haben. Aber wir sehen, wie krass Jesus mit dem Thema eben umgeht, indem er sagt sogar, ne, reißt eure Augen raus oder schneidet die Hände ab, denn es ist besser, wenn nur diese Dinge verbrannt werden, als dass der ganze Leib in die Hölle geworfen wird. Ich glaube nicht, dass wir unsere Hände abreißen sollen oder unsere Augen ausstechen sollen. Aber macht euch mal bildlich, sollte es so sein, dass ihr deswegen in die Hölle geworfen werdet, dann wäre es besser gewesen, wir hätten es vielleicht sogar gemacht. Die nächste Gemeinde, die Gemeinde von Sardes. Kapitel 3, Abvers 1. Und dem Engel der Gemeinde in Sardes schreibe, das sagt der, welcher die sieben Geister Gottes und die sieben Sterne hat. Ich kenne deine Werke, du hast den Namen, dass du lebst und bist doch tot. Werde wach und stärke das Übrige, das im Begriff steht zu sterben. Denn ich habe deine Werke nicht vollendet erfunden vor Gott. So denke nun daran, wie du empfangen und gehört hast, und bewahre es und tue Buße. Wenn du nicht wachst, so werde ich über dich kommen, wie ein Dieb, und du wirst nicht erkennen, zu welcher Stunde ich über dich kommen werde. Erstmal bis hierhin. Haben den Namen, dass sie weder, oder dass sie leben und doch tot sind. Dass die Werke nicht als vollendet vor Gott erfunden sind. Wenn ihr in einem Restaurant seid und ihr bestellt ein Glas Wasser, dann geht ihr davon aus, dass das Glas Wasser voll ist und nicht nur so halb voll. Das ist das, was das Wort vollendet hier bedeutet oder in der Elberfelder als völlig. Es beschreibt, dass es nicht irgendwie nur was Halbes ist und doch nichts Ganzes, sondern was Volles ist. Ich weiß nicht genau, ab wann ein Werk wirklich vollendet ist, was wir tun können. Oder wann es nur halb voll ist, oder wann es irgendwie nur doch was Halbes ist. Aber ich weiß, was wir für eine Einstellung haben können, die Gott gefällt und wo Gott was mit anfangen kann, wenn er uns gebrauchen will. Und ich muss an die Geschichte von Hosea denken. Ich lese euch zwei Verse vor, wo Gott ganz am Anfang von dem Kapitel zu Hosea gesprochen hat. Da steht, als der Herr durch Hosea zu reden begann, da sprach der Herr zu ihm, geh, erwirb dir eine hurerische Frau und Hurenkinder, denn das Land ist dem Herrn untreu geworden und hat sich der Hurerei hingegeben. Und er ging hin und nahm Goma, die Tochter Diblaims, zur Frau und sie wurde schwanger und gebar ihm einen Sohn. Gott hat den Hosea einen Auftrag gegeben, dass er sich eine Hure nehmen soll zur Frau mit ihr Kinder machen soll. Warum? Damit das ein Bild ist für das, was Israel mit Gott gemacht hat. Gott hat den Hosea benutzen wollen, um dem Volk Israel was klarzumachen. Ich habe mir gedacht, als ich das erste Mal überhaupt diese Geschichte gehört habe, wie krass ist es von Gott, sowas von einem Menschen zu verlangen, nur damit er irgendwie dem Volk was klarmachen kann. Im Endeffekt ist es krass, dass es Hosea gemacht hat und dass er bereit war, sich wirklich Gott ganz hinzugeben und eben genau das zu machen, was Gott von ihm verlangt hat. Er ist hingegangen, hat sich eine Hure zur Frau genommen und war Gott einfach gehorsam. Und das war's, oder wie Hosea das machen konnte, das ging nur durch wirklich eine völlige Hingabe Gott gegenüber und so ein völliges Vertrauen. Und ich denke, damit unsere Werke vollendet vor Gott stehen können oder irgendwie, damit wir überhaupt irgendwie was machen können, ist es wichtig, dass wir uns Gott ganz hingeben, dass wir uns von ihm gebrauchen lassen als Werkzeug und dass er mit uns macht, was er für richtig hält. Egal wie krass es ist und egal wie krass es uns vorkommt. Was muss Hosea gedacht haben, als Gott es von ihm verlangt hat? Aber er war willig, Gott zu gehorchen. Und er war willig, eben genau das zu machen. Und so ist es, sollte es auf alle Fälle ein Anstoß sein für uns, wirklich anzufangen, uns zu fragen, wie weit gehe ich für Gott? Was würde ich alles tun? Gehe ich nur so weit, wie ich auch selbst noch mit zurechtkomme? Gehe ich nur so weit, wie auch ich noch in meiner Komfortzone bleiben kann? Oder gehe ich auch mal raus und mache was völlig gegen mich geht? Wo ich vielleicht sogar Angst habe, das zu tun. Wie weit vertraue ich Gott? Und was ganz Interessantes hier ist, Jesus ermutigt die Gemeinde in Sardes im Vers 4. Doch du hast einige wenige Namen, auch in Sardes, die ihre Kleider nicht befleckt haben. Und sie werden mit mir wandeln in weißen Kleidern, denn sie sind es wert. Wer überwindet, der wird mit weißen Kleidern bekleidet werden. Und ich will seinen Namen nicht auslöschen aus dem Buch des Lebens. Und ich werde seinen Namen bekennen vor meinem Vater und vor seinen Engeln. Ich habe mir Gedanken darüber gemacht, wie leicht es ist, Sünde als Option hinzustellen. Ich meine, ich habe vorhin schon darüber gesagt, dass es eigentlich keine Option geben soll und dass es immer einen Ausweg gibt. Aber wie schnell stellt sich einer hin und sagt, ja, es ist doch ganz natürlich, dass wir mal irgendwann sündigen werden und dass wir auf die Fresse fliegen werden, quasi so gesagt, Entschuldigung. Aber dass wir sündigen werden, das ist doch das Natürlichste vom Menschen. Aber wie schnell kommen wir dann in ein Denken, wo wir dann auf einmal sagen, ja, ach, dann passiert es halt mal und dann ist es ja auch nicht so schlimm, ne? Den anderen passiert es ja auch. Irgendwo stimmt es ja, ne? Irgendwo gibt es keinen Menschen, der perfekt ist. Aber dieses Denken, das geht in der Richtung, dass ich noch nicht mal versuchen muss, perfekt zu sein. Und dass Jesus sagt, hier gibt es einige unter euch, die ihre Kleider nicht befleckt haben. Meint Jesus wirklich damit, dass die nie gesündigt haben? So würde ich es verstehen. Ich weiß es nicht, im Endeffekt. Aber ich denke, wenn wir wirklich kämpfen, wirklich versuchen, ein sündenloses Leben zu leben und wirklich alles dafür geben, dann werden wir viel weiter kommen, als wenn wir das als selbstverständlich hinnehmen, dass es passieren wird. Wir werden wirklich merken, dass wir wachsen werden im Glauben, in unserer Beziehung zu Gott. Und diese Kleinigkeiten, wo wir immer mal wieder so die Sünde einfach hingenommen haben, auch das ist Sünde, wo der Teufel benutzen will, uns von Gott zu trennen und diese Beziehung zu Gott zu stören. Aber ich will auch eins dazu sagen, und es ist, dass die, die mit Jesus sind, für die gibt es keine Verdammnis. Selbst wenn wir mal hinfliegen, dann dürfen wir aufstehen. Und 1. Johannes 1, Vers 9 sagt, dass wenn wir unsere Sünden bekennen und Gott um Vergebung bitten, dann ist er treu und gerecht und wird uns vergeben, unsere Schuld und uns von jeder Ungerechtigkeit reinigen. Aber für mich ist es ganz klar, und es trifft mich vielleicht sogar am meisten her, dass ich wirklich an dem Punkt einfach viel zu locker geworden bin. Und dass ich angefangen habe, genau das so hinzunehmen, von wegen, ja, es passiert halt mal. Und es ist ja auch halb so schlimm. Aber wenn wir uns bewusst machen, wie radikal Gott mit Sünde umgegangen ist, auch im Alten Testament, wo er Menschen hat sterben lassen, nur weil einer irgendwie was aus Jericho mitgenommen hat, was er nicht hätte machen dürfen. Gott ist radikal mit der Sünde. Und Gott ist heilig, er ist hoch erhoben und Sünde hat bei ihm keinen Bestand. Und es sollte uns echt ermutigen, dass wir auch radikal mit der Sünde umgehen und dass wir es nicht erlauben, in eine Richtung zu denken, wo wir sagen, es ist okay, wenn wir mal sündigen. Als letztes würde ich gerne die Gemeinde in Laodicea noch ansprechen. Ab Vers 15. Ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch heiß bist. Ach, dass du kalt oder heiß wärst. So aber, weil du lau bist, weder kalt noch heiß, werde ich dich ausspeien aus meinem Mund. Denn du sprichst, ich bin reich und habe Überfluss. Und mir mangelt es an nichts. Und doch erkennst du nicht, dass du elend und erbärmlich bist, arm, blind und entblößt. In meinen Augen ist ein lauwarmer Christ einer, der sich als Christ bekennt, der sagt, ja, ich glaube an Jesus, der vielleicht auch irgendwann mal von Neuem geboren wurde, aber nicht nach dem lebt, was Gottes Wille ist. Ein Christ, der behauptet, ein Christ zu sein, aber immer noch Herr in seinem eigenen Leben ist, ist in meinen Augen kein Christ. Wenn wir glauben, dass wir unabhängig sind von Gott, dann ist es ein fatales Denken. Hier in Vers 17 sagt er, du sprichst, ich bin reich und habe Überfluss und mir mangelt es an nichts. Es ist ein hochmütiges und stolzes Denken. Es ist das materielle Denken. Ja? Vielleicht ging es der Gemeinde tatsächlich gut. Vielleicht hatten sie alles, was sie gebraucht haben zum Leben. Vielleicht noch viel mehr als das. Vielleicht konnten sie auch anderen Menschen helfen mit dem, was sie hatten. Materiell gesehen. Aber das, was Jesus sieht, das ist nicht das Materielle und auch nicht das, was man irgendwie greifen kann, sondern das Geistliche. Und er sagt, du erkennst nicht, dass du elend und erbärmlich bist. Arm, blind und entblößt. Gott war nicht Gott in ihren Herzen. Wo stehen wir? Ich denke, es ist wichtig, dass wir in allem, was wir tun, alleine, aber auch als Gemeinde, immer wieder im Gebet zusammenkommen und Gott um Führung beten und um sein Leiden beten und dass er uns versorgt und dass er derjenige ist, von dem wir uns ganz gezielt abhängig machen. Denn wir können alles haben, wir können so viel machen, das haben wir vorher schon gelesen. Wenn es ohne Liebe ist, ist es eh nutzlos. Aber wenn Gott auch dahinter nicht wirkt, ist es auch nutzlos. Vielleicht können Menschen denken, ach ja, die Christen sind ja tolle Leute und freundet sich vielleicht mit uns an, wird in seinem Leben aber nie Jesus als Herrn erkennen. Wichtig ist, dass wir in allem, was wir tun, Gott mitnehmen, Jesus mitnehmen und ihn ganz konkret darum bitten, dass er die Herzen berührt von den Menschen, mit denen wir in Kontakt treten. Wir können Menschen nicht bekehren, es kann der Heilige Geist aber machen. Und er kann die Leute überführen. Und er allein kann die Herzen von den Menschen oder in die Herzen kommen. Wir können da eigentlich nichts machen, als uns gebrauchen zu lassen. Wie wir vorher gelesen haben, in der Art und Weise, wie wir uns hingeben. Wie Hosea das getan hat. Eine völlige Hingabe. Nicht nur irgendwie was Halbes. Und dann schreibt er in Vers 18, ich rate dir, von mir Gold zu kaufen, das im Feuer geläutert ist, damit du reich wirst und weiße Kleider, damit du dich bekleidest und die Schande deiner Blöße nicht offenbar wird. Und salbe deine Augen mit Augensalbe, damit du sehen kannst. das, was uns reich macht, das, was uns gut gehen lässt, das, was Bestand hat in unserem Leben, kommt von Gott. Und wir bekommen von ihm alles, was wir brauchen. Wir bekommen von ihm Wasser. Wenn wir daraus trinken oder davon trinken, werden wir nicht mehr dürsten. Wir bekommen von ihm Leben, Leben im Überfluss. Wenn wir zu ihm kommen, bekommen wir alles, was wir brauchen. Und dann können wir behaupten, uns geht es gut und es mangelt uns an nichts. So wie David gebetet hat, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Der Herr ist derjenige, der uns weidet und uns gibt. Wir sind seine Schafe und er ist der gute Hirte, der uns mit all dem versorgt, was wir brauchen. Wisst ihr, das Gute als Prediger ist, ich kann schöne Versprechen machen und einfach nur sagen, was in der Bibel steht. Und ich weiß, dass es sich so leicht anhört, was ich sage, Gott zu vertrauen und ihm einfach alles hinzugeben. Aber das ist es doch, was die Bibel sagt. Es ist nicht immer leicht, natürlich nicht, aber es geht. Und ich weiß das, was in der Bibel steht. Und ich habe noch keinen Menschen auf dieser Welt kennengelernt, der von sich sagen kann, ich habe versucht, Gott sein zu lassen in meinem Leben oder mich Gott hinzugeben und es hat nicht geklappt. Habe ich noch nie gehört. Und ich glaube, dass wenn es Leute gibt, die das wirklich versuchen, bei denen wird es auch klappen. Und die Leute, vielleicht habt ihr gehört, ich weiß es nicht, aber wenn es Leute gibt, die sowas behaupten, ich glaube, dann haben die es nicht mit ganzem Herzen gemeint. Denn was ich in der Bibel lese und was ich dadurch erkenne, ist, dass Gott alle Sorgen nehmen kann, alles Zweifeln nehmen kann, alles nehmen kann, was uns daran hindert, ein Kind Gottes zu werden. Und dass er alle Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit, wenn wir ihm um Vergebung bitten. In Vers 19 schreibt er, alle, die ich lieb habe, die überführe und züchtige ich. So sei nun eifrig und tu Buße. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, so werde ich zu ihm hineingehen und das Mahl mit ihm essen und er mit mir. In Sprüche im Kapitel 3 steht, dass Gott oder dass ein Vater die Kinder züchtigt, die er liebt, den Sohn, den er liebt, dass er ihn züchtigt. Manchmal ist es echt so, dass wir nicht verstehen, warum wir gewisse Dinge durchmachen müssen oder warum wir in bestimmten Situationen stecken. Aber ich weiß, dass Gott alle Dinge benutzt, uns zum Guten hin. Manchmal ist es, dass Gott uns züchtigt. Manchmal ist es, dass Gott wirklich Riesenbrocken von unserem Herzen rausschlagen muss, damit wir unser Herz ihm ganz hingeben können. Manchmal ist es vielleicht, dass er uns selbst unser Herz zeigen will, dass wir wirklich sehen, wo unser Herz steht. Ne, so wie ich auch vorhin gesagt habe, ob es nur so ein Gefühlsglaube ist, wenn ich mich danach fühle, Gott zu lieben, dann mache ich die guten Dinge. Oder tue ich es auch, wenn ich mich nicht danach fühle. Aber ich glaube, dass Gott alle Situationen in unserem Leben benutzt, damit wir daraus lernen und was Gutes daraus mitnehmen können. Und dann sagt er, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, so werde ich zu ihm hineingehen und das Mahl mit ihm essen und er mit mir. Das wäre ein guter Ansatz, um eine Evangelisation zu predigen. Wir werden heute Morgen Abendmahl feiern. Und es soll uns einfach nochmal dieses Denken geben in allem, was wir gehört haben und was wir gelesen haben hier in der Offenbarung. Diese erste Liebe zu versuchen, Gott besser kennenzulernen in unserem Leben. Diese Hingabe, auch wie ich das Beispiel gemacht habe mit Hosea, sich ganz hinzugeben, zu 100% ein Werkzeug Gottes zu sein. Demütig zu bleiben, sich bewusst zu machen, dass ich vor Gott stehe und dass nur er mir Gutes tun kann. Aber alles in allem, und es ist alles in dem zusammengefügt, es ist wichtig, dass wir Jesus im Herzen haben und dass wir die Liebe in uns tragen. Jesus wurde gefragt, was ist das größte Gebot? Er hat gesagt, es ist Gott zu lieben mit ganzem Herzen, ganzer Seele, mit allem, was wir haben, Gott zu lieben und dann deinen Nächsten wie dich selbst. Und er hat auch gesagt, dass alle Dinge, alles andere aus diesen zwei Geboten entspringt. Ich hätte die ganze Predigt heute Morgen so aufbauen können, dass ich euch einfach nur sage, liebt Gott mit allem, was ihr könnt und liebt euren Nächsten wie sich selbst. Denn im Endeffekt ist es wirklich so, dass alles andere daraus entspringt. Und daran müssen wir festhalten. Das müssen wir im Herzen haben. Gott zu lieben. Und ihn in unser Herz zu lassen. Er ist da und er will rein. Und wie gnädig ist es. Jeder kennt sich selbst am besten. Und ich weiß, dass ich nicht perfekt bin. Und dass ich so oft einfach unreine Gedanken habe und schwach bin und trotzdem ist Gott mir gnädig und er will in mein Herz. Ich bin ein Tempel des Heiligen Geistes. Wir haben am Freitag eine Geschichte gelesen über Jesaja, der vor Gott stand und die Herrlichkeit Gottes erkannt hat. Ein herrlicher Gott, der umgeben ist von Engeln, dessen Herrlichkeit die ganze Erde erschüttert. Und dieser allmächtige und heilige Gott will in unser Herz hinein. Ist es nicht unbegreiflich? Und beim Abendmahl erinnern wir uns daran, warum das alles möglich ist. Dass wir Beziehung haben können mit Gott, dass dieser Vorhang gerissen ist und wir Zugang haben können zu Gott, dass er in unser Herz rein kann. Weil unsere Schuld, das, was uns von Gott trennt, durch Jesus am Blut von uns genommen wurde, am Kreuz von uns genommen wurde, und wir reinstehen können vor Gott. Denn alle Ungerechtigkeit ist dahin hingegangen und wir sind rein vor Gott. Wenn Jesus uns ansieht, dann sieht er Jesus. Und er sieht uns mit unbefleckten Kleidern. Wir werden jetzt zusammen das Abendmahl feiern. Wir werden es austeilen und lasst es uns zusammennehmen. Ich werde auch noch lesen, was Jesus dazu gesagt hat. Und malt euch das einfach nochmal in euren Herzen zusammen. Und das Wichtigste ist, dass wir unser Leben Jesus hingeben, so wie es ist, und ihm vertrauen.